Partner der heutigen Ausgabe ist die Pedico-Akademie. Das neue Weiterbildungsbuch 2026 ist da und kann ab sofort unter pedico-akademie.de/buch bestellt werden. Im neuen Weiterbildungsbuch findet ihr Qualifikationen und Seminare zu über 500 Themen. 70 Themen sind in diesem Jahr neu hinzugekommen. Unter anderem sind die neuen Qualifikationsreihen Fachkraft für interkulturelle Arbeit und Diversität und Fachkraft für Regiopädagogik neu in das Weiterbildungsprogramm aufgenommen worden. Über den Link pedico-akademie.de/buch, pedico mit AE, könnt ihr euch das neue Weiterbildungsbuch mit allen Neuheiten 2026 bestellen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast, wo es um bedürfnisorientierte Pädagogik geht, um eine achtsame Pädagogik, eine gewaltbewusste Pädagogik, wo wir hinsehen wollen, bei den Kindern schauen, was brauchen sie, was fühlen sie und genauso bei uns selbst. Was fühlen wir eigentlich selbst, was brauchen wir und wo sind unsere eigenen Grenzen, um dann auf menschlicher Ebene, auf Augenhöhe miteinander in Kontakt kommen zu können. Heute gibt es eine neue Folge. Es geht um Diskriminierung und die Frage, ist sie eigentlich auf dem Vormarsch? Ist Diskriminierung auf dem Vormarsch? Was hat eigentlich Kita mit politischen Bewegungen zu tun? Sehen wir da eine global gesellschaftliche Entwicklung, die auch Bedeutung für die Kita hat? Darum soll es heute gehen in dieser Folge. Und bevor ich meine Gästin vorstelle, möchte ich einmal noch den kurzen Ausflug machen in die BO-Akademie, was dort als nächstes für Themen anstehen. Jetzt im Oktober steht alles unter dem Thema Grenzen achten. Es gibt wundervolle Workshops und Vorträge. Schaut euch das mal an. Ich werde jetzt nicht alle hier aufzählen, weil es wirklich jetzt viele sind im Oktober. Es geht darum, ich komme an meine Grenze, Umgang mit herausforderndem Verhalten, raus aus der Tabuzone, Strafen erkennen und verhindern. Es geht darum, wie führe ich eigentlich auf Augenhöhe, pädagogische Situationen im Blick mit Katrin. Ja, das sind jetzt nur ein paar. Also schaut euch das gerne an auf der Webseite www.bo-pädagogik.de. Da findet ihr alle Programmpunkte im Oktober zum Thema Grenzen. Ja, und um Grenzen geht es jetzt eben auch, wenn wir uns Rassismus oder auch Adultismus anschauen wollen, hier jetzt im Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Seyran Bostanci begrüßen zu dürfen in dieser Folge. Sie ist Sozialwissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DESIM-Institut abgekürzt. Und im Rahmen des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, NADIMRA ist die Abkürzung, forscht sie zu institutionellem Rassismus in Kitas. Sie ist auch Initiatorin des Netzwerks gemeinsamer Diskriminierungsabbau in der frühen Bildung, abgekürzt GDAP. Und Vorstandsvorsitzende von Kinderwelten. Das haben vielleicht schon manche gehört. Und sie ist auch eben dann Speakerin und Referentin zu diesen Themen Migration, Bildungsungleichheit und Rassismus, Diversity in Kitas. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, Sie hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Los geht's.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo Seyran, wie schön, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, was vereint eigentlich Diskriminierungsformen? Weil ich habe das Gefühl, also zumindest denke ich das so, dass Diskriminierung irgendwie auf dem Vormarsch ist. Aber dazu können wir gleich nochmal sprechen. Gibt es eine Synergie, so irgendwas, was gleich ist bei verschiedenen Diskriminierungsformen? Gibt es so einen gemeinsamen Nenner eigentlich?
Also das ist eine sehr komplexe Frage, die ich nicht auf ein Merkmal oder so jetzt runterbrechen kann. Aber was ich so faszinierend finde ist und erschreckend zugleich, wenn man sich anschaut, welche Gefühle bei Menschen auftauchen, wenn sie Diskriminierung erfahren haben, dann sind die Gefühle alle negativ. Menschen, die Diskriminierung erleben, fühlen sich ohnmächtig, klein gemacht, wertlos, werden marginalisiert. Und das ist, denke ich, der gemeinsame Nenner, dass jede Diskriminierungsform sich auf persönlicher Ebene, um es jetzt ganz platt zu sagen, scheiße anfühlt. Und diese Ohnmachtsgefühle können dazu führen, dass man Selbstzweifel entwickelt, dass man sich selbst in Frage stellt, dass man eine Art Imposter-Syndrom vielleicht entwickelt, ne? Also an der eigenen Fähigkeiten irgendwie zweifelt. Und das hat natürlich auch Wirkungen dann auf Lernprozesse, wie ein Mensch sich entwickelt, wie die Identität sich entwickelt, wie man sich selbst sieht, aber auch wie man andere sieht. Und das, würde ich sagen, ist so der gemeinsame Nenner von Diskriminierungsformen.
Dass eigentlich immer auch bestimmte Gruppen gemeinsam bei bestimmten Merkmalen abgewertet werden, ne? Und dann, dass die Folge ist. Vielleicht können wir das mal am Beispiel von Rassismus machen. Das ist ja sozusagen dein Expertengebiet. Wie sieht das da aus? Also was können da so die Merkmale sein, die abgewertet werden, die dann zu diesen Scheißgefühlen führen können?
Also Rassismus beschreibt ja so ein gesellschaftliches Strukturprinzip. Das klingt vielleicht manchmal so abstrakt. Was ist das überhaupt? Es bedeutet eigentlich, dass unsere Gesellschaft durch Vorurteile, Stereotype, rassistische Narrative, Diskurse, bestimmte soziale Gruppen homogenisieren, also vereinheitlichen, hierarchisieren. Also wir sind besser und die anderen sind halt irgendwie anders und komisch, sprechen eine andere Sprache, haben eine andere Kultur, bewegen sich anders. Und diese Hierarchisierung führt dann zeitgleich auch zu einer Abwertung. Und das Fatale an Rassismus ist ja auch, dass auch Ungleichheit, die aufgrund dieser rassistischen Zuschreibungen entsteht, dass man dann zum Beispiel keinen gerechten Zugang zu Bildung hat, die Bildungsteilhabe verwehrt wird, aber nicht nur im Bereich von Bildung, auch auf dem Wohnungsmarkt, Gesundheitssystem, Wohnmarkt, Wohnungsmarkt und so weiter, dazu führt, dass diese sozialen Gruppen ausgeschlossen werden und weniger partizipieren können.
Ja, und das ist ja, also so an manchen Aspekten, weil ich ja auch gerade nach diesem gemeinsamen Nenner gefragt hatte, erinnert mich das ja auch an Adultismus zum Beispiel. Ne? Also es ist ja so ein bisschen auch ähnlich, ne? Das ist so ein Machtprinzip. Also siehst du da auch so ähnliche Aspekte, die sozusagen auch Adultismus beschreiben? Also Adultismus ist ja die Diskriminierung von Kindern oder von Menschen einfach nur aufgrund ihres Alters, weil sie jünger sind. Gibt es da so Zusammenhänge oder Intersektionen?
Ja, also in meinen Arbeiten, in meiner Forschung schaue ich mir oft auch die Intersektion von Adultismus und Rassismus an, weil Adultismus, wie du ja gerade beschrieben hast, führt ja dazu, dass auch die Bedürfnisse und Belange und Interessen von jungen Kindern oft nicht ernst genommen werden, verharmlost werden und aber auch ihre Schmerzerfahrungen zum Teil verniedlicht werden. Und das zeigt sich vor allem, wenn ein schwarzes Mädchen beispielsweise in der Kita aufgrund der Hautfarbe besondert wird, ihr Körper einfach angefasst wird, ohne zu fragen. Und in der Praxis zeigt sich das manchmal so, dass dann Fachkräfte diese körperlichen Grenzüberschreitungen eigentlich, die da passieren, nicht ernst nehmen und dann auch nicht schützen, sondern das als kindliche Neugier framen, was zum Teil auch berechtigt ist. Natürlich, ne, Kinder wachsen oder sind nicht mit rassistischem Wissen geboren, sondern sie erlernen das ja durch unsere Gesellschaft und haben auch zu bestimmten Themen Fragen und so weiter. Und trotzdem kann es aber passieren, dass das Kind, was dann Diskriminierung erlebt, aufgrund von diesem adultistischen Verhältnis dann nicht ernst genommen wird, verniedlicht wird und auch bagatellisiert wird. Und das ist natürlich verheerend, weil, wie ich ja am Anfang gesagt habe, diese Diskriminierungserfahrungen haben ja so eine negative Wirkung auf Körper, Geist und Seele von einem Menschen. Und wenn das schon im jungen Alter einfach so einen freien Lauf gelassen wird, dann kann es eben dazu führen, dass diese Menschen auch psychische Probleme eventuell leiden oder eben in ihrer Bildungsteilhabe eingeschränkt werden und so weiter.
Mhm. Ja. Ja, also ich höre da so ein bisschen raus, auch wenn zum Beispiel ein Kind von Rassismus betroffen ist, ist es ja dann gleichzeitig auch von Adultismus betroffen und das verstärkt ja dieses Gefühl dann, weil es ja eigentlich eine doppelte Form von Diskriminierung ist, oder?
Genau, also es ist keine Addition, man hat das und das und das, sondern es kommt in der Verschränkung und im Zusammenwirken. Mhm. Und das beschreibt ja auch, das beschreiben wir in der Wissenschaft ja auch mit dem Konzept der Intersektionalität. Es ist wie so eine Kreuzung, eine Straße, die sich kreuzt, wo dann verschiedene Diskriminierungsdimensionen zusammenkommen und zusammenwirken. Mhm. Und man das gar nicht so additiv zusammenrechnen kann, sondern es ist wirklich ein komplexes Phänomen, was dann in der Praxis zum Tragen kommt.
Mhm, Hast du insgesamt, wenn wir jetzt mal auf die gesamtgesellschaftliche Situation gucken, hast du insgesamt das Gefühl, also eigentlich ist es eine rhetorische Frage, aber hast du das Gefühl, Diskriminierung ist auf dem Vormarsch?
Genau, also Diskriminierung, kann man so sagen, ist auf dem Vormarsch, aber sie war auch schon immer Teil. Was sich jetzt vielleicht gesamtgesellschaftlich verändert, was wir stärker beobachten, ist, dass Diskriminierung und Rassismus verstärkt auch offen und nicht mehr so subtil in Erscheinung tritt und auch politisch mitbefördert wird durch die Antimigrationspolitiken, durch die Narrative, wie man über Migrantinnen spricht, über Familien spricht, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und das ist schon eine Verstärkung, könnte man so sagen, von Diskriminierungsverhältnissen, dass auch Kürzungen in Antidiskriminierungsarbeit politisch jetzt umgesetzt wird. Das sind natürlich Entwicklungen, die mit Sorge zu beobachten sind. Und auch, was wir auch beobachten, ist, dass die Fälle von zum Beispiel antimuslimischen Rassismus oder auch Antisemitismus vor allem auch seit dem 7. Oktober verstärkt auftauchen und auch gemeldet werden. Also wir haben ja auch Meldestellen, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie Diskriminierung erfahren haben. Und da zeigen die Zahlen ganz deutlich einen Anstieg. Und hier muss man aber auch noch mal beachten, das sind nur die gemeldeten Zahlen. Mhm. Das heißt, es findet eigentlich noch ganz viel statt, was nicht gemeldet wird. Und ja, um deine Frage zu beantworten, man kann sagen, es ist auf dem Vormarsch. Die Demokratie steht auch unter Druck. Und ja, das sieht man auch an den Studien, an den Zahlen, die zum Beispiel auch messen, wie Diskriminierung sich in unserer Gesellschaft zeigt. Im Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, wo ich ja auch arbeite, haben wir kürzlich eine Studie rausgebracht, wo herauskommt, dass 54% der rassistisch markierten Personen mindestens einmal im Monat von subtilen Diskriminierungsformen betroffen sind. Und hier sieht man auch ganz klar, dass vor allem muslimische und schwarze Frauen mit 61% und 63% am stärksten betroffen sind, sowie schwarze Männer. Und aber auch natürlich Kinder und auch Jugendliche, das zeigen auch einige Studien, vor einer wachsenden Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, ja, Angst haben, betroffen sind. Und was mir aber auch wiederum Hoffnung gibt, zeitgleich auch vor allem die jüngere Generation fordern auch eine Verschärfung bestehender Gesetze im Hinblick auf Diskriminierungsschutz. Mhm. Und das muss man natürlich auch als Gesellschaft auch ernst nehmen, ne? Und hier kommt wieder Adultismus zum Tragen, dass die jüngeren Menschen da ein verstärktes Bewusstsein auch haben. Das zeigen unsere Studien auch, dass das Engagementpotenzial bei den jüngeren Menschen viel höher ist als bei der älteren Generation gegen Rassismus sich einzusetzen. Und ich denke, wenn man zukunftsfähig bleiben möchte, müssen diese Ängste und Sorgen von den jüngeren Menschen auch ernst genommen werden und auch politische Maßnahmen entwickelt werden, damit Diskriminierung auch abgebaut werden kann.
Hm.
Heutzutage gibt es doch wirklich ganz schön viel Angebot, was Achtsamkeit, Unterstützung für Kinder beim Einschlafen angeht. Ich finde aber, man kann sich da ganz schön verlieren in diesem Universum des Internets. Und ich bin jetzt auf eine App aufmerksam geworden, die heißt Aumio. Aumio, da geht es um Entspannung, Meditation, Achtsamkeit mit einem ganz liebevoll gestalteten Universum. Aumio ist nämlich eine Weltraumfigur, die einen sehr kreativ in andere Welten ziehen kann. Dort gibt es Lieder, Geschichten, Inspirationen, die speziell auf das Alter der Kinder zugeschnitten würden. Dann bekommt man genau die Sachen angezeigt, die relevant sind zum Einschlafen, zum Zähneputzen, für Meditationen, für den Schulstart, für den Kindergartenstart, im Umgang mit Gefühlen. Und was ich ganz besonders schön finde, ist, die Stimmen, die diese Geschichten einspielen, die sind ganz angenehm. Ich muss sagen, ich bin da auch direkt reingezogen worden und ich habe dann sofort eben an Kitas gedacht. So eine App kann ja doch hilfreich sein, wenn man einfach eine solche App hat, die man dann in der Mittagsruhe aufrufen kann oder eben, wenn es doch um starke Gefühle ging oder beim Zähneputzen. Die kann ich echt empfehlen, nicht nur für den Familienalltag, sondern auch für die Kita. Wollt ihr es mal ausprobieren? Dann könnt ihr mit dem Rabattcode KITA-PODCAST 30% auf das Jahresabo bekommen. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes.
Ja, was war denn eigentlich am 7. Oktober für diejenigen, die das nicht wissen? Ganz kurz.
Ja, also am 7. Oktober, wie vielleicht einige mitbekommen haben, hat die Hamas, eine terroristische Organisation, Israel angegriffen und daraufhin hat Israel dann militärisch Gaza angegriffen und seitdem besteht in dieser Region Krieg, wo viele Menschen und vor allem auch Kinder und Familien gestorben sind und zeitgleich auch ja, jüdische Geiseln, israelische Geiseln noch in Gefangenschaft der Hamas sind.
Ja, und das hat sicherlich dann den muslimischen Rassismus oder Antisemitismus wirklich dann verstärkt, oder?
Genau, das zeigen auf jeden Fall die Fallzahlen, die gemeldeten Fallzahlen in den Beratungsstellen wie OFEC oder aber auch Claim, dass auch diese globalen Entwicklungen auch quasi in Deutschland virulent werden und auch hier zum Tragen kommen.
Mhm. Und würdest du aber auch sagen, also dass einerseits klar, die Zahlen steigen, die Diskriminierung ist auf dem Vormarsch, da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung. Würdest du aber auch sagen, dass es dazu führt mittlerweile, dass viele Menschen sich einfach besser auskennen mit Diskriminierung und einfach das auch eher erkennen können und dadurch auch mehr Meldungen stattfinden? Würdest du sagen, das ist auch ein Aspekt?
Ja, also wir haben ein verstärktes Bewusstsein in unserer Gesellschaft, vor allem bei der jüngeren Generation, die Diskriminierung und Rassismus erkennen und dann auch melden können. Und zeitgleich haben wir aber immer noch eine große Dunkelziffer, die nicht gemeldet wird. Und deswegen finde ich eigentlich das Melden total wichtig, weil wenn es nicht irgendwo dokumentiert wird, dann ist es nicht sichtbar und dann können auch keine politischen Gegenmaßnahmen entwickelt werden. Was ich aber interessant finde, ich habe ja auch in meinen Studien mit Verwaltungspersonen gearbeitet, im Kita-Management, sage ich mal. Und die dann auch vor allem jetzt nach dem 7. Oktober verstärkt auch sich jüdische Einrichtungen angeguckt haben oder auch Kitas angeguckt haben, wo viele muslimische Kinder vertreten sind. Und das, was bei der Verwaltung ankommt, ist eher, dass quasi in Kitas kein Problem zu dem Thema ist, dass da Antisemitismus oder antimuslimischer Rassismus nicht vorkäme. Und da muss ich tatsächlich ironisch zurückfragen, bekommt es die Verwaltung nicht mit, was eigentlich in den Kitas los ist? Denn, also ich kenne jetzt keine Forschung, aber aus anekdotischer Evidenz weiß ich, dass das durchaus ja auch in Kitas verhandelt werden oder verhandelt wird. Kitas sind keine machtfreien Räume. Eltern, die betroffen sind, kommen mit ihren Anliegen in Kitas und die Kinder bekommen ja auch mit, was quasi global gesellschaftlich aktuell los ist. Und daher braucht es hier auch eine Sensibilität und auch ein Wahrnehmen. Und da denke ich, wäre es auch wichtig, dass so die Verwaltungsebene eben auch mit den Antidiskriminierungsberatungsstellen wie beispielsweise RIAS, Claim oder OFEC oder ja, community-basierte Beratungsstellen der BKMO, die bundesweit agieren, stärker kooperieren müssen, damit sie auch eben von den Vorfällen wissen, um dann auch Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.
Ja, also was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mutter in die Kita komme und ich sehe dort eine Diskriminierung, ja, muslimische Diskriminierung oder sonstiges. Okay, gucken wir erstmal in der Kita und dann auch außerhalb der Kita. Also innerhalb der Kita, was mache ich? Also wem melde ich das?
Mhm. Ja, diese Frage hat mich ja auch umgetrieben. Deswegen habe ich auch eine Forschung dazu gemacht und Eltern wirklich gefragt, wie gehen sie mit den Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen in der Kita um? Und was ich so herausarbeiten konnte, ist, dass es verschiedene Strategien gibt, die Eltern anwenden, wenn sie Diskriminierung und Rassismus erfahren. Aber die Haupterkenntnis ist eigentlich, dass es kein etabliertes Beschwerdemanagement so wirklich gibt, wo ganz klar ist und Eltern dann wissen, was zu tun ist. Mhm. Und das zeigen auch unsere Studien im Nadira, wenn man Diskriminierung und Rassismus anspricht, dann ist es nicht so, dass man auf offene Türen automatisch stoßt, sondern viele in unserer Gesellschaft finden eigentlich, wenn Rassismuskritik geäußert wird, das als übertrieben oder sogar als gefährlich und frame das als Zensur oder politische Korrektheit und so weiter. Mhm. Und von daher wenden dann Familien Strategien an, dass sie zum Beispiel die Fachkraft darauf ansprechen oder aber auch, wenn sie mitbekommen, die Lernumgebung ist so wenig divers, dass sie dann diversitätsbewusste, vorteilsbewusste Bücher in die Kita bringen und versuchen, ja, auf diese Art und Weise das Thema irgendwie besprechbar zu machen. Aber was auch beobachtbar ist, dass sie auch auf Blockaden stoßen. Also ein Beispiel war zum Beispiel, da hat eine Mutter Hautfarbenstifte mitgebracht in die Kita, weil sie so festgestellt hat, in der Kita wird immer über die Hautfarbe gesprochen. Und dann wurde sie leider auch von den Fachkräften vor den Kopf gestoßen, dass sie sich nicht in die Arbeit der Pädagoginnen einmischen soll, weil sie dann diese Hautfarbenstifte in die Kita gebracht hat. Also sie hat quasi schon eine Serviceleistung gemacht, hat die Stifte besorgt, ist damit zu Kita gegangen. Die haben es zwar angenommen, dann einfach nur in den Regal gestellt und wie gesagt ihr vorgeworfen, dass sie sich nicht in die Arbeit einmischen sollen. Und das ist natürlich dann schwierig, auch für Eltern, diese Themen anzusprechen, weil sie nicht die Sicherheit haben, da auf offene Ohren zu stoßen, auf Verständnis zu stoßen. Und da möchte ich die Fachkräfte jetzt auch gar nicht beschämen, sondern das zeigt eigentlich nur, dass professionelles Know-how fehlt, um mit diesen Situationen professionell umzugehen. Also wenn wir uns die Ausbildung anschauen, wie viel Wissen wird eigentlich Fachkräften vermittelt in ihrem Umgang mit Diskriminierung und Rassismus, dann wird eigentlich deutlich, dass sie kein professionelles Wissen und Handlungswissen haben und eine Handlungssicherheit haben. Und in Deutschland herrscht so eine Kultur, dass wenn Diskriminierung oder Rassismus thematisiert wird, dann oft schnell Gefühle von Schuld und Scham im Raum stehen. Und das macht das eigentlich so unproduktiv, weil es geht hier nicht um Schuld, es geht auch nicht um Scham. Es geht ja eigentlich darum, einen Bildungsraum zu kreieren für alle Kinder, damit alle Kinder und Familien sich wohlfühlen können und teilhaben können. Und dieses Bewusstsein muss da sein und auch eine Fehlerfreundlichkeit. Es geht nicht darum, jetzt ein Bösewicht zu markieren oder es geht eigentlich darum, dass wir verstehen, dass wir alle vom rassistischen Wissen und diskriminierendem Wissen geprägt sind, sozialisiert sind und deswegen ein Stück weit alles verlernen müssen. Also es ist eigentlich ein lebenslanger Lernprozess. Und daher geht es nicht um Schuld und Scham, sondern es geht darum, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen.
Okay, also das heißt, als Eltern kann ich natürlich die Fachkraft selbst ansprechen oder dann zur Leitung gehen oder gehe ich dann zum Träger oder, also kannst du da nochmal konkret sagen, ne? Du hast gesagt, viele fühlen sich damit unsicher und wissen nicht so richtig, aber was wären denn Optionen so aus deiner Sicht?
Ja, also Eine Option ist natürlich, zur Fachkraft zu gehen, in der Hoffnung, dass da ein Vertrauensverhältnis ist, um diese Themen besprechbar zu machen und in der Hoffnung, dass dann keine Gegenwehr oder Abwehr stattfindet oder eine Verharmlosung auch. Ne, so von wegen, meine Kollegin hat es ja nicht so gemeint oder dass es zu übertrieben, du übertreibst und so weiter. Und genau, wenn so etwas passiert, dann kann man natürlich auch zur Leitung gehen. Und wenn das nicht funktioniert, kann man sich an den Träger wenden. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann zur Kita-Aufsicht. Aber auch da muss ich leider sagen, können Familien nicht sicher sein, dass auf diesen Ebenen wirklich eine diskriminierungskritische Haltung dann vorzufinden ist. Deswegen würde ich, wenn möglich, also in Berlin haben wir auf NGO-Ebene Beratungsstellen wie KIDS zum Beispiel, die sich mit Themen rund um Diskriminierung und Rassismus in der frühen Kindheit befassen. Aber in anderen Orten gibt es jetzt nicht unbedingt diese Strukturen. Deswegen bleibt vielen Familien dann gar nicht anderes übrig, als sich auf die etablierten Strukturen verlassen zu müssen. Aber das zeigt eben auch, dass auf Verwaltungsebene auch ein diskriminierungskritisches Wissen notwendig ist, damit Familien sich da sicher hinwenden können.
Ja, weil wahrscheinlich viele, wenn sie selbst betroffen sind und das ansprechen wollen, vielleicht das auch lieber vermeiden, weil sie dann wieder zusätzliche Verletzungen ja riskieren müssen sozusagen. Ne? Das ist ja dann doppelt und dreifach schwierig. Deswegen finde ich es auch so, so wichtig, dass Menschen, die eben nicht von dieser Diskriminierung betroffen sind, da mit ein, also mit unterstützen und das mit dafür sensibilisieren. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Elementarpädagogik in der postmigrantischen Gesellschaft mit anderen AutorInnen zusammen. Was war denn der Anlass für dieses Buch?
Genau, das Projekt war tatsächlich ein Herzensprojekt. In der Pandemie haben wir das gestartet, ein Sammelband rauszubringen mit meiner wunderbaren Kollegin Professor Emra İlgün Birimoğlu. Und uns war es wichtig, weil wir festgestellt haben, dass wir gar nicht so ein Sammelband haben, wo all diese Themen, die wir jetzt hier schon so punktuell angeschnitten haben, zu Diskriminierung, zu Rassismus im Kontext der Kindheit so zusammengetragen wurde. Es gibt natürlich vereinzelt auch wunderbare WissenschaftlerInnen, die sich mit diesem Thema befassen, aber wir wollten quasi die Expertise, die schon da ist, in einem Sammelband zusammenführen und abbilden und auch nochmal mit einem besonderen Fokus auch auf den Elementarbereich, weil da vor allem auch im internationalen Vergleich kann ich sagen, hinkt Deutschland schon ein bisschen hinterher, weil nach wie vor einfach so eine romantische Vorstellung von Kindheit da ist, dass Kindheit oder auch Kita ein unpolitischer Raum sei, wo all diese Themen, die ja wir jetzt hier besprochen haben, quasi keine Rolle spielen würden. Und das war unser Anliegen und Motivation, dieses Buch rauszubringen.
Ja. Partner der heutigen Ausgabe ist die Pedico-Akademie. Das neue Weiterbildungsbuch 2026 ist da und kann ab sofort unter pedico-akademie.de/buch bestellt werden. Im neuen Weiterbildungsbuch findet ihr Qualifikationen und Seminare zu über 500 Themen. 70 Themen sind in diesem Jahr neu hinzugekommen. Unter anderem sind die neuen Qualifikationsreihen Fachkraft für interkulturelle Arbeit und Diversität und Fachkraft für Regiopädagogik neu in das Weiterbildungsprogramm aufgenommen worden. Über den Link pedico-akademie.de/buch, pedico mit AE, könnt ihr euch das neue Weiterbildungsbuch mit allen Neuheiten 2026 bestellen. Ja, und ihr schreibt ja auch, da gibt Anstöße dafür, wie eben Strukturen und Praktiken und so in der Kita wirklich hinterfragt werden können. Und was kannst du ein paar, also wir können natürlich jetzt nicht ganz groß hier das ausbreiten, aber vielleicht kannst du ein paar Impulse geben für pädagogische Fachkräfte. Welche Strukturen können sie denn ganz genau auf den Prüfstand stellen und auch welche Handlungsweisen, Praktiken? Wo können Sie denn anfangen oder was gäbe es so für Tipps von deiner Seite?
Also ich denke, der wichtigste Zugang, und da kommen wir jetzt wieder auf den Anfang unseres Gesprächs, um in die Veränderung zu kommen, brauchst du auch eine adultismuskritische Perspektive auf Kindheit. Also wenn du begriffen hast, Kinder sind Subjekte mit eigenen Interessen und Anliegen und haben eine Agency, dann bist du besser imstande, auch die Diskriminierungserfahrungen von Kindern überhaupt wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und es braucht, wie ich ja schon von Anfang an gesagt habe, auch eine fehlerfreundliche Kultur, um überhaupt diese Themen in die Veränderung zu bringen. Du musst quasi auch loslassen können von ja alteingesessenen Mustern und Verfahrensweisen, von Gedanken wie, ja, aber so haben wir es schon immer gemacht und mir hat es ja auch nicht geschadet. Und ganz praktisch fängt es an mit den Spielmaterialien, mit den Bildungsmaterialien. Sind sie divers? Kommen vielfältige Kinder mit ihren Lebensrealitäten und Identitäten auch als Protagonistinnen in den Geschichten, in den Spielen, in den Kinderliedern vor? Das sind alles so Elemente, die Kinder auch stärken in ihrem Selbstwert und in ihrer Identität. Und auf Verfahrensweisen geschaut, haben überhaupt alle Kinder Zugang zu Kita? Weil auch mit dieser Frage habe ich mich in meiner Forschung befasst. Da sieht man im bundesweiten Durchschnitt, dass Kinder mit Migrationshintergrund vor allem im U3-Bereich weniger in Kitas vertreten sind. Und oft hat man das so damit erklärt, es liegt daran, dass diese Familien ihre Kinder gar nicht in die Kita schicken wollen würden. Aber aktuelle Studien zeigen, dass es eine Art Migrant Treatment gibt, also in einem experimentellen Forschungsdesign haben Kolleginnen herausgearbeitet, dass wenn eine Familie mit einem türkischen Namen sich auf einen Kita-Platz bewirbt und eine Familie mit einem deutschen Namen, die Rückmeldequoten gegenüber den Familien mit einem türkischen Namen negativer ausfallen als bei Familien mit einem deutschen Namen. Und was aktuelle Studien auch zeigen, ist, dass die Betreuungswünsche dieser Familien mit Migrationshintergrund ihren Betreuungsbedarf nicht abdecken. Also es liegt nicht daran, dass sie ihre Kinder nicht schicken, sondern dass sie einfach den Zugang nicht bekommen. Und da ist es total wichtig, in der Praxis zu schauen, wie sind eigentlich unsere Zugangsprozesse, was für Annahmen, Bilder und Stereotype, Denkmuster haben wir eigentlich gegenüber diesen Familien? Glauben wir, dass die Arbeit mit multilingualen Kindern schwer ist, dass die Zusammenarbeit mit der Familie herausfordernder ist? Ne, das sind ja alles Annahmen. Und ja, wie ist eigentlich unsere Verteilung und wie viele Kinder in unserer Nachbarschaft leben eigentlich mit Migrationshintergrund? Weil das ist auch ganz spannend. In Stadtteilen, wo zum Beispiel 80-90% Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund haben, wenn man dann die Zahlen vergleicht, wie viele Kinder von denen sind eigentlich in den Kitas, sind die immer bei etwa so 50%. Und das liegt auch an einem Glaubenssatz, dass die gute Mischung gut sei. Und auf dem ersten Anblick klingt das ja auch gut. Ne? Wir stellen hier in der Kita eine Art gute Mischung dar und nehmen 50% Kinder mit und 50% Kinder ohne Migrationshintergrund auf. Aber in einem Stadtteil, der von 80% Kindern mit Migrationshintergrund geprägt sind, führt es automatisch zu einer Benachteiligung dieser Gruppe. Ja. Und deswegen brauchen wir hier tatsächlich bessere Zugangsverfahren und aber auch Eltern, bildungsbürgerliche Mittelschicht, weiße Eltern, die manchmal auch auf Leitungskräfte Druck ausüben und sagen, in Stadtteilen, die eher eben einen hohen Migrationsanteil haben, dass sie passende Kinder bitte für ihre Kinder aussuchen sollen. Und da geraten natürlich auch Leitungskräfte unter Druck. Das heißt, hier brauchen wir verschiedene Ansätze, um diese Zugangsprozesse gerechter zu gestalten.
Ja, da passt ja auch die neueste Nachricht von Karin Prien dazu aus der CDU. Die fordert ja eine Migrantenquote an den Schulen. Jetzt gar nicht Kita, sondern Schule. Ja, du sagst bei Instagram, Obergrenzen an Schulen werden keine Probleme lösen. Wie stehst du denn dazu und was wäre deine Lösung?
Ja, Also vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, um auch Karin Prien ein Stück weit gerecht zu werden. Ich glaube nicht, dass sie das als eine durchdachte Forderung formulieren wollte. Wenn man sich den Bericht anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich auch von dem Moderator so ein bisschen in diese Richtung gelenkt wurde. Und natürlich ist es aber auch ihre Verantwortung, es dann einzuordnen und zu kommentieren. Aber da möchte ich noch mal kurz klarstellen, dass sie das jetzt nicht gefordert hat, sondern die Frage stand im Raum und sie hat gesagt, ja, es wäre eine Maßnahme, aber es gibt noch ganz viele andere Maßnahmen. Genau, und aber trotzdem ist einfach eine Debatte darüber entstanden, über diese Obergrenzen. Und da kann ich nur sagen, dass diese Vorstellung von einer guten Mischung oder auch Obergrenzen einfach auch total unrealistisch ist in der Umsetzung dessen. Also was bedeutet das dann? Sollen dann Personen von einem Stadtteil zum nächsten transferiert werden und umgekehrt? Das ist nicht funktional. Vor allem im Grundschulbereich gibt es ja auch die Wohnortnähe als Kriterium. Deswegen ist das eigentlich völlig Quatsch. Aber abgesehen davon schafft man keine besseren Bildungsoutcomes einfach durch eine Quotierung, sondern Bildungserfolg oder Lernprozesse sind dann erfolgreich, wenn wir eine hohe Bildungsqualität in den Einrichtungen haben. Und auch das Thema Deutschlernen wird ja jetzt auch aktuell ganz stark diskutiert. Kinder lernen die Sprache im Alltag durch Sprachanlässe, durch Beziehung, durch Bindung. Und daran müssen wir ansetzen. Wir müssen die Bildungsqualität, die Prozessqualität, die Interaktionsqualität quasi von Fachkraft zu Kind erhöhen und stärken mit Vor- und Nachbereitungszeit auch für Fachkräfte, damit sie überhaupt diese Sprachanlässe, die ja wirkungsvoll sind, damit Kinder beispielsweise die deutsche Sprache lernen, daran müssen wir ansetzen. Und was wir aber aktuell bildungspolitisch beobachten, ist, dass jetzt ab 4 Jahren bundesweit Sprachscreenings geplant sind und jetzt auch wieder Themen wie Vorschulpflicht im Raum stehen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine Mogelpackung, denn auch entwicklungspsychologisch macht es gar keinen Sinn, quasi mit der Sprachentwicklung ab 4 Jahren anzusetzen. Es muss viel vorher stattfinden. Und eine Diagnose führt auch nicht automatisch zu besseren Deutschkenntnissen, sondern im Gegenteil, solche Maßnahmen, die eher aussondern, die eher stigmatisieren, führen eher zu Bildungsbenachteiligung.
Und Stigmatisierung dann schon.
Genau, und zu einer Stigmatisierung, genau. Und aber auch da sieht man halt wieder diese Intersektion von Adultismus und Diskriminierung, würde ich sagen. Also Kinder einfach zu messen, zu kategorisieren und dann auch mit Messverfahren, also diese Sprachdiagnostikverfahren sind nicht, oder die meisten Testings, die in Deutschland zum Einsatz kommen, sind nicht auf multilinguale Sprachentwicklungen ausgerichtet. Ja. Das heißt, die Ergebnisse bilden gar nicht adäquat die Sprachentwicklung des Kindes ab. Und das ist natürlich fatal.
Das ist total fatal, weil es auch wieder zu einer Ausgrenzung führen kann und zu einem Einkategorisieren, genau, was sowohl rassistisch als auch adultistisch ist. Du sagst, dass du insgesamt das Gefühl hast, dass es eine autoritäre Wende in der Bildungspolitik gibt. Was meinst du damit genau?
Ja, so am Beispiel dieser Sprachdiagnostik ab 4 Jahren kann ich das so beobachten, dass es eine autoritäre Wende in dem Sinne ist, dass nicht die Maßnahmen, die jetzt entwickelt werden oder umgesetzt werden sollen, kindsorientiert sind und auch nicht inklusiv. Also es steht gar nicht im Raum, was muss eigentlich das Bildungssystem tun, damit die Kinder, die vielfältig sind, das ist einfach Fakt, das können wir gar nicht ändern, die multilingual sozialisiert sind, was können wir eigentlich tun, damit sie sich in diesem System vollumfänglich weiterentwickeln können. Und im internationalen Vergleich, wenn wir uns zum Beispiel Australien anschauen, zeigen Studien, dass multilinguale Kinder sogar höhere Lesekompetenzwerte haben als monolingual sozialisierte Kinder. Also es liegt nicht an der Mehrsprachigkeit, es liegt nicht an Migrationshintergrund, dass wir in Deutschland so schlechte Bildungsoutcomes erzielen, sondern es liegt daran, dass unser Bildungssystem so marode und veraltet ist und wir so wenig in Qualität, auch monetär, investieren und wir eben vor allem eine stärkere Prozessqualität brauchen.
Ja, aber die auch überprüft wird. Auch überprüft wird. Ne? Also
es Qualität ja, gesichert wird. Ja.
Genau. Also es gibt ja nicht nur, dass es mangelnde Überprüfungen gibt, sondern also mangelnde Erhebungen von Prozessqualität, sondern auch eben geprüft, ob das diesem Anspruch entspricht und wie man es dann entwickeln kann auch. Ne? Also weiterentwickeln und verbessern kann. Also da ist Deutschland sehr weit hinterher. Ja, das stimmt.
Ja. Und was wir aber auch beobachten, ist, dass auch so Kinderschutzthemen jetzt auch ganz stark von rechten Akteuren dominiert werden und ja auf eine autoritäre Art und Weise, anders kann ich es nicht beschreiben, mit angstmachenden Sätzen, die mit wissenschaftlichen Standards von Kinderschutz nichts zu tun haben. Und das finde ich so besorgniserregend, dass sie auch vor allem über Social Media, über Instagram und TikTok so eine große Verbreitung finden und der Algorithmus ja auch dazu hilft, so popularistische Ansätze zu befördern und ja, demokratiestärkende, diversitätsbewusste, diskriminierungskritische Ansätze aktuell ist auch viel schwieriger haben, Gehör zu werden und ernst genommen zu werden. Ja. Und das zeigt sich eben aber auch in den Kürzungen des Berliner Bildungsprogramms zum Beispiel, wo Themen wie Diskriminierung, Diversity, geschlechtliche Vielfalt, Religion, alle Aspekte, die einfach wichtig sind für Kinder, jetzt rausgestrichen werden und vernachlässigt werden sollen.
Genau, und die rechte Idee ist ja dann auch immer, der Kinderschutz gilt für die deutschen Kinder meistens, ne, und nicht für die vielfältigen, für alle letztlich, ne, also für alle Kinder in dieser Einrichtung. Und das ist ein echtes Problem, ja. Was denkst du denn jetzt zum Abschluss, um nochmal so ein bisschen nach vorne zu schauen? Ja. Was gäbe es denn für unsere Gesellschaft für Möglichkeiten, also für Bildungseinrichtungen zu tun, damit wir eben diesem politischen Wandel Einhalt gebieten können? Gibt es da Möglichkeiten? Also du hast ja schon, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir es ansprechen, dass wir melden, dass wir Beratungsstellen aufsuchen, dass wir ja diskriminierte Menschen unterstützen. Was gibt es denn noch so für Tipps?
Ja, vielleicht noch mal zur Klarstellung, warum es auch so wichtig ist, Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik gesamtgesellschaftlich zu verankern. Es ist quasi kein nice to have, sondern es ist eine Frage auch von Demokratiestärkung. Das zeigen nämlich unsere Studien auch, dass Menschen, die Diskriminierung oder Rassismus erleben, auch einen Vertrauensverlust in gesellschaftlich etablierte Institutionen verlieren, wie zum Beispiel auch der Kita oder der Bundesregierung. Und das ist natürlich fatal für eine Demokratie, wenn Teile der Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die Institutionen haben. Und mit dem soziodemografischen Wandel, denke ich, um es jetzt ein bisschen positiv vielleicht abzuschließen, können sich auch Kita-Träger gar nicht mehr leisten, nicht in die Transformation zu kommen, Themen wie Multilingualität, Diskriminierungsschutz, Diversitätsbewusstsein in die Konzeption und in die Umsetzung zu bringen. Denn wenn aktuell haben wir über 40% der Kinder, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben und das heißt potenziell auch von Diskriminierung und Rassismus betroffen sein können. Wenn diese Familien kein Vertrauen in die Kitas haben, dass ihre Kinder dort geschützt sind, sich dort gut entwickeln können, ihre Multilingualität nicht zum Nachteil ausgelegt wird, dann werden sie ihre Kinder nicht in diese Institution schicken. Und das hat natürlich gesamtgesellschaftlich starke negative Folgen, wirtschaftlich, aber auch familienpolitisch, im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit, ne, weil in Deutschland ja auch einfach die Care-Arbeit vor allem von Frauen übernommen wird, bedeutet das eben auch einen Wegfall von Arbeitskräften auf dem Markt. Und so betrachtet ist es unsere aller Aufgabe, Diskriminierung abzubauen, damit alle Teil unserer Gesellschaft sein können und sich hier gut entwickeln können, weil das kommt am Ende uns allen gut zugute.
Ja, danke für dieses Schlusswort. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung und das tiefe, tolle Gespräch, liebe Lea.
Ja, das war die Folge zu der Frage, sind eigentlich Diskriminierungsformen auf dem Vormarsch? Und das hat natürlich auch immer Einfluss auf Kinder, auf Adultismus, wie wir Kindern begegnen. Und das ist nicht nur ein Thema für die Kita, sondern einfach eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und da hoffen wir, konnten wir dir beim Zuhören ein paar Impulse geben, was eigentlich unsere Arbeit bedeutet für die gesamte Gesellschaft und die Politik auch. Also wir haben so eine wichtige Aufgabe in Kitas, in Krippen, in der Kindertagespflege, darauf Einfluss zu nehmen, wie viel Diskriminierung darf sein, wo können wir dem Einhalt gebieten. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du Kontakt aufnehmen willst zu Seyran oder zu mir, ihr findet auf jeden Fall alle Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich hoffe an der Stelle erstmal, ihr hattet eine schöne Sommerzeit und konntet euch gut erholen und startet jetzt wieder voller Kraft in eure Arbeit, in das, was ihr tut, wo ihr gerade steht, wo ihr etwas bewirken könnt. Und dafür sende ich euch ganz viel Kraft und Mut und Freude und sage an der Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
BOP. Bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.